Die ältere Generation hat ja sozusagen in Thüringen den eigentlichen Durchmarsch der AfD versaut, ne, obwohl es ja schon einer war.
Ja.
Und das liegt natürlich daran, dass diese ältere Generation ganz und gar BRD sozialisiert ist. Also wissen, was ich damit meine. Die einfach darauf vertrauen, dass es einen Unterschied zwischen CDU und SPD gibt. Das Verbot immer bedeuten würde, dass alle Vermögenswerte eingezogen werden. Es geht nicht um Recht, es geht um Macht.
Ich spreche heute wieder mit dem Verleger und Höcke-Vertrauten Götz Kubitschek. Herr Kubitschek, herzlich willkommen zurück im Auf1-Studio.
Herr Magnet, herzlichen Dank, dass ich wieder hier sein kann.
Es gibt ja viel zu besprechen. Seit unserem letzten Interview, das gut angenommen wurde von den Zusehern, haben wir einige Entwicklungen erlebt, die wir vielleicht so auch nicht voraussehen können. Deutschland befindet sich fast in einem Krieg. Wenn es nach führenden grünen Politikern geht, würden wir uns schon im Krieg mit Russland befinden, ganz Europa. Die EU soll gegen Russland ziehen, Raketen, Taurus-Systeme liefern etc. Früher hieß es immer, die Rechten sind für den Krieg, gerade Richtung Osten, Richtung Russland wollen die Rechten Krieg führen, die Linken sind für Frieden und gegen Krieg bedingungslos. Jetzt erleben wir, dass die einstigen Linken heute zum Krieg schreien, von kriegstüchtig sprechen. Sie haben ja kein Problem damit, dass Sie sich als Rechter bezeichnen. Wie stehen Sie denn zum Krieg?
Ja, also das ist natürlich ein großer Irrtum, dass die Rechte für den Krieg ist. Die Rechte ist für Wehrfähigkeit und Wehrbereitschaft, also dafür, dass man den Krieg als anthropologische Konstante auf der Karte hat und sich im Zweifelsfall verteidigen kann, weil der Krieg eben die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, wie man das von Clausewitz und so weiter gelernt hat. Sie ist aber eben keinesfalls für den Krieg, weil sie weiß, wie schnell zerstört ist und wie mühsam wieder aufgebaut werden muss. Und ich halte das für vollkommen fahrlässig, was im Moment geschieht, und will Sie in einem Punkt korrigieren. Die echte Linke, also so wie wir sie als, würde ich mal sagen, fast an diesem SED-Erbe orientierten Linken in Deutschland ja im Osten vor allem haben. Das ist erstmal die Partei Die Linke und dann diese Ausgründung BSW, sind ja nicht für die Attacke auf Russland, für diese Muskelspiele, die an Fahrlässigkeit kaum zu übertreffen sind. Es ist ja die westdeutsche woke Linke im Gewand der Grünen, die das betreibt. Und das ist nun keine besonders neue Entwicklung. Sie erinnern sich, dass der Angriffskrieg der NATO auf Serbien damals von Deutschland unterstützt wurde unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer, der in seiner berühmten Parteitagsrede, als er den Parteitag der Grünen am Ende dann auf seine Seite riss und einen Farbbeutel, glaube ich, damals abbekam, einen roten so übers Ohr, dramatische Bilder, der damals sich also nicht entblödete, das Holocaust-Argument auf die Waagschale zu werfen und zu sagen, die NATO sei aufgerufen, in Serbien, also im Kosovo, ein zweites Auschwitz zu verhindern. So. Und das war der Eintritt der Grünen in die Front derer, die Krieg führen wollen zur aus geopolitischen Gründen oder aus Gründen der moralischen Sanktionen oder des Regime-Changes und so weiter. Ja. Also die Rechte, die AfD, um es jetzt mal einzugemeinden, hat da einen völlig anderen Blick drauf.
Dort wird natürlich vor allem auch rational befürchtet, dass die entsprechende Antwort aus Russland vernichtend sein könnte. Im russischen Fernsehen werden bereits mögliche Ziele gezeigt, wenn diese Angriffe weitergehen, was die Gegenschlagstrategie sein könnte. Und dort werden nicht nur die US-Stationen in Ramstein oder Garmisch-Partenkirchen gezeigt, sondern auch die Hauptstädte Paris, Berlin oder London. Also ich glaube, dass hier eine mögliche Allianz vielleicht auch zwischen dem BSW, wie von Ihnen angesprochen, kriegskritisch und der AfD ja eigentlich auf der Hand liegen müsste.
Ist ja auch passiert im Sächsischen Landtag, hat ja die AfD einen Antrag eingebracht, der, das ist wohl möglich, die Landesregierung Sachsens auffordern sollte, im Bund zu intervenieren und dringend zu verhindern, dass amerikanische Mittelstreckenraketen weiterhin in Deutschland stationiert werden für einen möglichen Schlag gegen Russland. Und dieser Antrag der AfD ist vom BSW unterstützt worden. Das hat trotzdem nicht ausgereicht, also von der Stimmenanzahl her. Und ich glaube sogar, dass ein oder zwei Linke diesen Antrag mit unterstützt haben, wobei es dann eben immer zu diesen argumentativen Verrenkungen kommt. Und das kann man jetzt vielleicht einmal nochmal klarstellen. Als AfD zu sagen, dass man für Wehrpflicht ist, weil man sie erstens für tatsächlich die Schule der Nation hält, weil man Wehrbereitschaft unter jungen Männern, Klammer auf, und Frauen, Klammer zu, für etwas Wichtiges in der Biografie eines jungen Menschen hält, so wie das in anderen Ländern ja auch immer noch der Fall ist, glaube ich, in Österreich ja auch noch, ist eben sehr wohl kompatibel mit einer Ablehnung der aggressiven Haltung oder kriegstreiberischen Haltung gegen Russland. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das hat die Linke dann wieder vermengt und gesagt, also wir haben hier einen AfD-Antrag, der aber eine hohle Fassade sei, weil ja die AfD an sich für Wehrpflicht sei, bla bla bla. Ja. Das ist alles immer viel zu billig argumentiert. Also Wehrbereitschaft, Verteidigungsbereitschaft hat nichts zu tun mit der Frage, ob ich im Grunde fahrlässigst aggressiv gegen einen kommenden Hegemon, eine kommende Weltmacht antreten will. Ja, mit dem bisschen Kram, was wir haben, und vor allem mit der Geschichte im Hintergrund und,
Geschichte.
Und so weiter.
Ja, genau. Ja, also es ist ungefähr so, wenn ich das interpretieren darf, wenn man sich zur Selbstverteidigung eine Waffe nach Hause nimmt, dann will man deswegen nicht die ganze Gemeinde ausrotten in einem Amoklauf, sondern man will sich selbst schützen und man will wehrhaft für einen möglichen Angriff sein.
Ja, es ist dieser schöne lateinische Satz, si vis pacem parabellum. Also daher kommt ja auch der Name dieser Kurzwaffe, der Pistole. Wenn du Frieden willst, also rüste dich für den Krieg. Das heißt also, schrecke ab, zeige, dass es wehtun wird, dich anzugreifen und so weiter. Und diese Abschreckungsstrategie, die ja auf persönlicher Ebene sogar funktioniert. Also gute Selbstverteidigungstrainer einem ja immer sagen, das richtige Auftreten verhindert 95% aller Schlägereien, weil dem Gegner einfach klar wird, also er geht mindestens mit drauf, vermutlich ist er sogar der Einzige, der was abkriegt. Das ist auf Staatsebene dann eben doch auch Doktrin gewesen. Der ganze Kalte Krieg war ja davon dominiert, dass man sagte, wir sind so gut wie möglich, um nie so gut wie möglich kämpfen zu müssen, ja, sondern um so gut wie möglich abzuschrecken, bevor es zum scharfen Schuss kommt. Und wieso soll das heute falsch sein?
Jetzt ist natürlich Deutschland ganz maßgeblich eingebettet in eine internationale Agenda, in eine übergeordnete geopolitische Richtung, in die NATO, in die EU, wo man natürlich ganz klar den Blick für die Ukraine gegen Russland richtet. Dort muss man höher gesteckte Ziele verfolgen. Das liegt wahrscheinlich sogar außerhalb des Machtbereichs der deutschen Politiker, wohin die Reise gehen soll. Jetzt gab es aber Wahlen in Deutschland im Osten. Und bei diesen Wahlen haben die Menschen sich ganz klar für eine andere Politik entschieden, wie das, was die Ampel in Berlin abliefert, die ja ohnehin jetzt bald Geschichte sein wird. Gerade in Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft. Jetzt erleben wir aber nach dieser Wahl in Thüringen, das war ja ein Erdrutschsieg für Höcke und die AfD, eine gewisse Lähmung, zumindest wird das von außen so wahrgenommen. Man ist zwar stärkste Kraft, man darf aber nicht den Ministerpräsidenten stellen, man spürt auch sonst nicht, dass sich irgendetwas positiv entwickeln würde, wo man jetzt sagt, man merkt, dass sich jetzt dort der Wind dreht. Ist das eine falsche Außenwahrnehmung oder findet tatsächlich eine Lähmung statt, die natürlich von den systemischen Blockparteien so gewollt ist.
Also wenn Sie auf der Ebene des, auf die Ebene des Parlaments schauen oder auf der Ebene des Parlaments argumentieren, dann ist das ganz richtig, was Sie sagen. Das ist eine Lähmung. Und Sie haben es selber im Grunde jetzt gerade auch nochmal gesagt, egal wie schlecht es der Ampel geht, Profiteur dieses Kollaps ist ja auch die CDU und die rechnen wir großzügig zur Ampel mit dazu. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Merz oder andere plötzlich eine ganz andere, wirklich oppositionelle oder sogar alternative Politik für Deutschland betreiben würden. Das ist ja diese Auffächerung in Altparteien, die sich aber untereinander im Grunde kaum unterscheiden. Und das sehen Sie ja eben in diesem Sofortblockade-Vokabular, das nach dieser gewonnenen Wahl für die AfD in Thüringen von Seiten der CDU, aber auch sofort von Seiten des BSW dann ausgesprochen wurde. Und das ist tatsächlich eine Blockade, eine Lähmung. Das ist in Sachsen und in Brandenburg ein klein bisschen anders, aber nicht wirklich viel anders. Also man sieht es in Sachsen eben das klein bisschen anders darin, dass es hier jetzt schon zum gemeinsamen Votum von AfD und BSW und so weiter kam und dass es auch ein lockeres Gespräch zwischen Urban und also dem AfD-Fraktions- und Landeschef in Sachsen und auf der anderen Seite dem Kretschmer kam, was aber keinesfalls verwechselt werden dürfte mit Sondierungsgesprächen Richtung Koalition. So. Sachsen ist auch eine andere Welt. Die AfD dort polarisiert nicht so wie die Thüringer AfD. Man spricht ja auch vom Thüringer Weg innerhalb der AfD und nicht vom sächsischen Weg innerhalb der AfD. Und Brandenburg ist, um das nochmal abzurunden, insofern auch ein besonderer Fall, weil der Christoph Berndt, den ich also für einen der beschlagensten, belesensten und weltanschaulich stabilsten Politiker der AfD halte, ein echter Graswurzelpolitiker ist, der ja im Grunde zur Politik geschoben werden musste zunächst, weil er ja als empörter Bürger in Cottbus diese Demonstrationsbündnisse mit aufgebaut hat, die Mühle Cottbus mit aufgebaut hat und in seinem kleinen Ort, in dem er wohnt, auf eine Art und Weise verwurzelt ist, die ihn zu einer echten lokalen Brandenburger Größe gemacht hat. So, und er ist nun glücklicherweise Fraktionschef und strahlt diese ruhige, verschmitzte, souveräne AfD-Politik auf eine unglaublich authentische Art aus. Dort ist es beispielsweise gelungen, einen Vizepräsidenten der AfD erneut zu wählen. Mhm. Es gab in der vorhergegangenen Legislaturperiode schon einen, dieses Mal ist ein anderer. Mhm. Man hat dort ja auch so eine Art Sperrminorität und man wird mal sehen, wie damit gespielt werden kann. In Thüringen ist es anders. Das ist Konfrontation. Das ist die Herausforderung der Altparteien durch eine Person wie Höcke, die im Grunde da auch für Kompromisslosigkeit steht und sagt, also hier ist so viel Schaden angerichtet worden und das ist eine so verlogene Packung, eine solche Auflösung auch der Gewaltenteilung durch dieses Proporzsystem, dass hier nicht koaliert werden kann, zumal nicht bei so einem Wahlergebnis.
Ja. Nicht koaliert werden kann.
Also als Juniorpartner.
Als Juniorpartner. So, ja. Also man würde sich natürlich nicht unterordnen, nein, mit dem Abstand, das ist logisch.
Kein Fall. Also vor allem nicht jemandem wie diesem CDU-Chef Vogt, der ja alles ausgespuckt hat vor der Wahl, was ihm an Verleumdungen und schlimmem Vokabular zur AfD eingefallen ist. Und Sie müssen sich immer einmal anschauen, wie dieser Wahlkampf dort geführt worden ist. Was da von außen reingepumpt worden ist, was die Zivilgesellschaft, die linke Zivilgesellschaft aufgefahren hat gegen die AfD und gegen Höcke, mit welchem Vokabular man über diese Leute hergefallen ist, dass da also sowas wie Schwamm drüber koalieren wir und das Ganze vielleicht dann noch als Juniorpartner, obwohl man 10-12% mehr erobert hat als der Gegner, das fast unmöglich macht.
Ja, das ist verständlich, gerade aus machtpolitischer Sicht, wäre das ja auch ein Wählerverrat, ja, ja, dass man dann wirklich auf die Knie fällt und sagt, ja, nur um gewisse Pfründe und Ämtchen zu bekommen, gibt man sich nochmal her als Juniorpartner. Das ist, denke ich, nachvollziehbar. Jetzt muss, Sie haben den schmutzigen Wahlkampf angesprochen, dass von außen hier sehr viel rein interpretiert wurde, sehr viel Druck gemacht wurde. Es war ja die bundesweite Aufmerksamkeit, auch wir in Österreich haben sie ja sehr aufmerksam verfolgt. Ich glaube, ganz Europa hat auf Thüringen an diesem Wahlsonntag gestarrt und war gebannt. Und trotzdem, und das sehe ich jetzt als Erfolg abseits des herkömmlichen Parlamentarismus, hat sich der Großteil der Thüringer Wähler, also der größte Anteil von den Parteien, nicht abschrecken lassen, die AfD trotzdem zu wählen. Und man hat ja Höcke und der AfD in Thüringen alles angedichtet. Also es war klar, so ähnliche Zuspitzungen wie jetzt bei der US-Wahl, da tritt das Gute gegen das Böse an, sozusagen aus der Sicht der anderen. Und die Leute haben sich dann so entschieden, dass sie nicht der Mainstream-Propaganda gefolgt sind. Das ist ja auch für Sie als Strategen und als Verleger wahrscheinlich auch eine sehr interessante Entwicklung, dass schon so viele Menschen sich nicht mehr beeinflussen lassen.
Also auf jeden Fall. Und wir können ja noch mal kurz aufgreifen, was wir in unserem letzten Gespräch schon thematisiert hatten. Da ist eben dem Einfluss der sogenannten alternativen Medien ein großer Anteil am Erfolg zuzusprechen. Die Leute sind mittlerweile in der Lage, sich alternativ zu informieren und das untereinander abzugleichen. Das heißt also abzugleichen und zu sagen, wir haben zwar hier im MDR oder in der Thüringer Allgemeinen Folgendes gelesen oder gehört, aber schau her, du hast doch genauso wie ich XYZ alternativ gelesen. Also natürlich sind wir der Meinung, dass die Alternativen hier recht haben. Ja, wir sind zu oft belogen worden und so weiter und so fort. Wir nehmen das völlig anders wahr und wir bekommen es jetzt zum Glück von alternativen Medien bestätigt. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Vorgang, der so alltäglich abläuft. Das Zweite ist, dass es natürlich eine Durchdringungstiefe der AfD hinein in die Fläche mittlerweile gibt, die, glaube ich, auch deutschlandweit einmalig in Thüringen ist. Also die haben ja auch den ganzen Wahlkampf auf Präsenz abgestellt. Da waren ja 30, 40 Familienfeste anberaumt in jeder kleineren, größeren Stadt in Thüringen. Höcke war überall präsent, also bis zur Erschöpfung im Wahlkampf unterwegs, andere auch. Und ich habe mir zwei, drei dieser Familienfeste angeschaut, auch dort dann mit Leuten gesprochen. Die AfD hat die Marktplätze gefüllt. Also das, ich war in Nordhausen beispielsweise. Nordhausen, das ist Nordthüringen. Unfassbar, was da an Gedränge war auf diesem Marktplatz. Auch Schülergruppen, junge Leute und so weiter und so fort. Und ich habe gefragt und die Ordner und so weiter haben ja schon gesagt, natürlich hat das BSW was Ähnliches versucht, natürlich hat die CDU was Ähnliches versucht. Da waren dann 20 Leute, 50 Leute, wenn es hochkommt. Also diese Anziehungskraft, diese Bindungskraft, diese Hoffnung auf eine Alternative für Deutschland und in diesem Fall für Thüringen, die war auch in der Präsenz, in der Dynamik, in der Verdichtung spürbar. Die große Frage ist jetzt die, kann es gelingen, so etwas wie eine Zivilgesellschaft von rechts aufzubauen? Also wir müssen immer wissen, dass das Parlament das eine ist, dass aber dieser Teig sozusagen, aus dem das alles kommt, auch gutes Personal und so weiter, die Zivilgesellschaft ist, die sich so in Vereinen, in auch geförderten Strukturen und so weiter organisiert. Und da wäre eine Erhebung, die vermutlich eher so im Stile von Reportagen ablaufen müsste, sehr erhellend. Ich bin mir sehr sicher, dass es kaum einen Oldtimer- oder Traktorclub, Schützenverein und so weiter gibt, in dem nicht die AfD als Wahlalternative bereits dominiert. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz andere Bereiche gibt, in denen sie noch überhaupt keinen halben Schritt vorangekommen ist. Also ich würde mal sagen, der komplette Schulbereich, Universitätsbereich sowieso, also dieser Meinungsmacherbereich auch. Ja. Und hier jetzt beispielsweise mal dorthin zu kommen, dass dieser sogenannte Beutelsbacher Konsens in der Schule wieder umgesetzt wird, der ja aus den, glaube ich, 50er, 60er Jahren stammt und in dem festgeschrieben ist für Lehrer, dass sie Äquidistanz halten müssen zu Parteien oder zu Weltanschauungen. Also dass sie nicht indoktrinieren dürfen in eine bestimmte politische Richtung. Mhm. Da wäre schon mal viel gewonnen, mhm. weil sich ja jetzt jeder Lehrer in Nordhausen oder in Sömmerda oder in Apolda oder in Suhl, in mal Thüringer Städte zu nennen, klar sein muss, wenn er hier gegen die AfD tobt, tobt er vermutlich gegen 30, 35, in manchen Regionen 40% der Eltern seiner Schüler. Mhm. Ja? Und das müsste ihm eigentlich so eine Zurückhaltung auferlegen. Mhm. Also das Milieu ist jetzt ein anderes, ja. vor dem er spricht, auch im Elternabend ja. und so weiter.
Ja, weil ja Wahlen mhm. immer Meinungsumfragen sind auch.
Natürlich.
Dass man dann weiß, vorher war es ja abstrakt gesprochen, die AfD wird stärker. Das ist so einfach gesagt. Aber wenn dann über 30% die AfD wählen, dann kann man das so umlegen, wie Sie gesagt haben. Dann weiß man, wenn man auf einem Marktplatz oder in einer Schule gegen die AfD hetzt, dass man mehr wie ein Drittel der Leute gegen sich hat.
Ja, und das ist überall spürbar. Also dass diese positive Rückmeldung ungefähr schon auch das abbildet, was die Wahl ergab. Mhm. Also wenn man, und wissen Sie, im Vergleich zu Höcke werde ich jetzt vielleicht ein Zehntel oder ein Zwanzigstel Mal so oft erkannt, also als Gesicht, das in den Medien schon war oder bei Pegida sprach oder so. Mit ihm kann man ja nirgends hingehen, ohne dass er 25 Selfies machen muss in 10 Minuten. Mhm. Bei mir ist es also wirklich um Potenzen weniger.
Noch verträglicher.
Ja, so. Aber trotzdem kommt es ständig vor, in den neuen Ländern sowieso. Aber die Rückmeldung ist eben sehr, sehr oft sehr positiv. Wir waren neulich in einem Konzert, also die Familie, so traditionell gehen wir immer in Dresden in das Deutsche Requiem zum Volkstrauertag in der Kreuzkirche. Und das war schon sehr schön zu sehen, dass man da vielleicht so 15, 20 Mal von Leuten erkannt wird, dass sie einem zunicken, dass sie sich freuen, dass man auch da ist und so. Und natürlich auch 3, 4 abschätzige Blicke. Mhm. Aber insgesamt ist die Stimmung schon eine positive. Mhm. Ja? Und das ist jetzt jenseits des Parlaments eine Sache, die der Gegner auch nicht mehr vom Tisch kriegt. Der kann im Parlament verhindern, was er will. Und das hat er auch mit Werf getan. Ja. Aber in der Zivilgesellschaft sozusagen, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, aber jetzt verwendet man halt mal. Ja? Ja. Da sind die Leute nicht mehr so leicht zu beeindrucken.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Gibt es jetzt Bestrebungen in der AfD, hier mehr den Fokus drauf zu legen? Weil wir haben die parlamentarische Lähmung, die kann man schwer beeinflussen. Aber man hat eben die Möglichkeit, außerhalb des Parlaments Strukturen zu schaffen, Dinge zu tun. Im Interview, im Gespräch mit mir hat beispielsweise Kevan Sufi Siyavash, ein klassischer Nicht-AfD-Wähler, sich positiv zur AfD ausgesprochen, gesagt, diese Partei nimmt jetzt sozusagen den Platz ein einer großen oppositionellen Sammelbewegung gegen dieses Regime, pauschal gesprochen. Und er fordert die Partei auf, auch Leute, die eben nicht klassisch AfD-Funktionäre sind, mit einzubeziehen in diesen großen Prozess der Veränderung, um eben sowas wie eine Zivilgesellschaft, um Denkfabriken, Thinktanks, Ideenzirkel aufzubauen, Protestbewegung zu professionalisieren, weil es ja ein langer Weg sein wird, dieses Deutschland aus den Klauen der Globalisten zu befreien. Glauben Sie, dass die AfD dazu bereit ist, sowas zu tun? Und gibt es vielleicht spezielle Bestrebungen auch schon in Thüringen? Denn Sie sind ja mit Höcke eng vertraut.
Also zwei Dinge. Das eine ist, natürlich ist es so, dass viele Projekte, die wichtig sind, auch alternative Medien, um sie nochmal zu nennen, entlang der AfD aufwachsen können. Also das heißt, dort beispielsweise noch stärker den Fokus auf exklusive Interviews, exklusive Nachrichten vorab schon mal und so weiter zu legen, würde bedeuten, alternative Medien sehr, sehr interessant zu machen, auch für den Mainstream, der einfach weiß, er kriegt es nicht woanders her, sondern er muss auf eins schauen oder er muss, keine Ahnung wo, nachlesen. So. Und natürlich kann es kleine Institute geben, kann es Bildungsinitiativen und so weiter und so fort geben. Ich will jetzt aber eines klar machen. Auch die AfD ist eine Partei. Und ich will nicht, dass das normale Leben, jetzt sage ich wieder, das zivilgesellschaftliche Leben, das alternativ sein könnte zum linken zivilgesellschaftlichen Leben, von der Partei durchdrungen oder dominiert wird. Also Partei ist auch Pest. Ja, und vor allem eben auf Ortsebene oder auf diesen kleinen, in diesen kleineren Strukturen. Das kann ich bei uns am Ort selber sagen. Also da gibt es sehr redliche Familien, Männer, die nicht die AfD wählen, die aber eine sehr gute Arbeit im Ort machen. Die dort einfach für die Musikkapelle gerade stehen oder die mal mit einer Handvoll junger Leute was renovieren oder sich überhaupt darum kümmern, dass ein paar Dinge im Dorf funktionieren, die nur dann funktionieren, wenn sie jemand macht, der dafür auch kein Geld bekommt, sondern das aus Leidenschaft oder aus dieser Heimatverbundenheit zu seinem Dorf macht. Also ohne Berechnung sozusagen. Und stellen Sie sich vor, dies alles wäre jetzt irgendwie von der Partei infiltriert oder durchdrungen oder vereinnahmt, dann wäre das polarisierend und nicht schön und irgendwie exklusiv dann schon wieder. Und das will ich gar nicht. Ja? Ich kenne auch AfD-Wähler in meiner Umgebung, mit denen ich ungern Bier trinke. Weil die wählen zwar die richtige Partei, sind aber eigentlich sehr unsympathische Leute, weil sie vielleicht ihre eigenen Kinder nicht im Griff haben oder irgendwie so komisch, zu laut, zu flach, zu eindimensional. Ne? Und das will ich mir nicht nehmen lassen. Also auf dieser Ebene muss ich was tun. Da muss sozusagen jetzt wieder diese ganzen Begriffe, der gesunde Menschenverstand, die Normalität, das Naheliegende, das Gegebene, der Respekt und so weiter Einzug halten. Also dieser ganze woke Unfug muss weg. Ja? Aber das Ganze soll nicht den AfD-Stempel haben.
Hat denn die AfD in Thüringen die Größe, so eine Volksbewegung zu unterstützen? Weil aus meiner Erfahrung, und ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich auch die Parteistrukturen sowohl der AfD als auch der FPÖ in Österreich durchaus leidenschaftlich kritisieren kann, wenn ich Fehlentwicklungen sehe, gerade bei den regionalen Parteien ist es ja sehr oft, die wollen dann den Parteistempel drauf haben und das vereinnahmen mit ihren Apparatschiks, die ja nicht besser sind vielfach wie die von den alten Systemparteien. Hat die AfD in Thüringen die Größe, hier es mitzuspielen, zu unterstützen auf Augenhöhe, weil es würde ja bedeuten, einen Verlag beispielsweise zu unterstützen mit kooperativen Veranstaltungen, wo man zusammenarbeitet, aber wo es nicht heißt, jetzt müsst ihr überall die Parteifahnen aufhängen, weil jeder eigenständig bleiben soll und wo sie auch das Recht haben müssen, die Partei kritisieren zu können. Diese Größe fehlt ja vielfach bei den Parteien, auch bei den sogenannten rechten Parteien. Glauben Sie, dass das in Thüringen so funktionieren könnte in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, dass die Thüringer AfD, vor allem die Führung dort, schon weiß, wie wichtig das wäre. Also so etwas wie Institutionen im Vorfeld der Partei zu unterstützen oder sogar selber aufzubauen. Also diese ganze Stiftungsfrage, das ist die Immobilienfrage und so weiter und so fort. Und dass es dafür also wirklich erstens eine Bereitschaft gibt und zweitens eben auch eine Einsicht, dass es Dinge gibt, die bleiben, auch wenn eine Partei schwächelt oder wenn es mal 2% hoch oder runter geht. So. Und das machen ja andere Länder vor. Das ist überhaupt überall, wo erfolgreich im Vorfeld gearbeitet wird, so, dass da erst einmal strukturelle Sicherheit hergestellt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zurück oder nicht zurück, sondern hin zu einem anderen Thema. Sie wissen, dass das Verbotsverfahren AfD in der Luft liegt. Was da dran ist oder nicht, das können wir gleich noch besprechen. Unbedingt, klar ist aber, dass alleine der Umstand, dass dies ständig thematisiert wird und das Verbot immer bedeuten würde, dass alle Vermögenswerte eingezogen werden, tatsächlich eine verhindernde und lähmende Wirkung auf den Aufbau solcher Strukturen hat. Mhm. Weil man ja nicht weiß, ob man eine Immobilie oder irgendetwas anderes möglich macht.
Mhm. Wenn dann das Geld wegbricht.
Und der Staat dann alles einkassiert. Mhm. Ja, so. Also das ist eine ganz schwierige Situation.
Mhm. Aber ich bleibe trotzdem noch hartnäckig. Gerne, ja. Sie glauben grundsätzlich, die Bereitschaft ist hier, auch was zu verändern, abseits der Parteistrukturen, weil das, denke ich, ist auch für unsere Zuseher in der Masse interessant, die sehr wohlwollend diese Entwicklung wahrnehmen, aber die wenigsten sich jetzt als Parteifunktionäre der AfD engagieren wollen in Zukunft, weil sie ja eben eher zivilgesellschaftlich
orientiert sind. Ich bin mir sehr sicher. Und das ist ja auch so, deswegen sind ja Landesparteien und Landesparlamente und so weiter oft viel interessanter als Bund, weil die Nähe zum Land und die Nähe ins Konkrete stärker gegeben ist. Ja. Also jemand, der eben in Suhl Politik macht oder in Schmalkalden oder in Saalfeld, der als Landtagsabgeordneter oder sein Büro betreibt oder so, der weiß ja sehr, sehr viel besser, was im Land los ist, was dort fehlt, was möglich wäre und so weiter, als jemand, der im Bund oder dann noch schlimmer in der EU Politik macht.
Ja. Jetzt zurück zum Verbotsverfahren. Das schwebt ja im Raum, das wird ja oder soll ja jetzt begonnen werden. Sie selbst bzw. Ihr Verlag wird ja schon seit vielen Jahren, soweit ich informiert bin, vom einschlägigen Verfassungsschutz beobachtet. Wie schätzen Sie denn tatsächlich ein, dass die Erfolgsaussicht? Kann so ein Verbotsverfahren tatsächlich umgesetzt werden oder ist das alles nur Getöns, um sozusagen die Wähler von der AfD gerade jetzt bei der anstehenden Bundestagswahl fernzuhalten, damit sozusagen, das wird in den Medien ja dann so ständig gebracht werden, nehme ich an, in den nächsten Wochen, wählt nicht die AfD, weil die ist sowieso bald verboten, ist eine verschenkte Stimme. Wer die Ampel weg will, muss die CDU wählen, um nochmal den Merz richtig ins Kanzleramt zu katapultieren. Oder glauben Sie, ist da wirklich was dran, könnte es zu einem Verbot kommen?
Also ich hätte Ihnen vor 2 Jahren gesagt, dass es keinesfalls zu einem Verbot kommen kann, weil es das einfach nicht hergibt. Also ich meine, das war ja damals beim NPD-Verbotsverfahren schon so, dass es nicht funktioniert hat, weil klar war, sozusagen der authentische NPD-Anteil hat nicht ausgereicht für ein Verbot und der Rest kam vom VS, der halt dort infiltriert, die scharfe Zunge gewetzt hat, oder falsches Bild, Sie wissen, was ich meine. Also einfach scharfe Rede gepflegt hat und gedacht hat, er kann auf diese Art und Weise die Partei mitkriminalisieren.
Zuspitzen.
Zuspitzen. Und wir wissen nicht, ob und wie stark der VS in der AfD schon drin hängt, das weiß wirklich niemand. Aber das Vokabular, die Zuspitzung, diese ganzen Dinge, die sind ja nicht annähernd so, wie es damals in der NPD war. Die Klientel ist eine ganz andere. Und deswegen hätte ich vor 2 Jahren gesagt, ausgeschlossen. Heute habe ich mich nicht von der Verunsicherung anstecken lassen, die man jetzt in Thüringen beispielsweise spürt oder so, sondern ich bin tatsächlich durch die Willkür und die Auflösung der Gewaltenteilung, die sehr, sehr sichtbar wird, völlig, völlig unsicher in meinem Urteil. Mhm. Also ich kann das einfach nicht mehr sagen. Das mag sein, dass sowas einfach durchgeht, weil es politisch gewollt ist. Also sozusagen, die haben ihren Karl Schmidt gelesen und ziehen das dann auch durch, wenn ihnen kein anderes Mittel mehr einfällt. Ja. Und das kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, dass es hier Kriterien gibt, die bewertet werden müssten und die deutlich zeigen, die AfD ist definitiv keine Partei, die verboten werden kann, weil sie sich weder positiv zu Gewalt und gewaltsamem Umsturz noch überhaupt zu Systemwechsel positiv äußert. So. Und jetzt haben wir ja durch das alternative Medium Freilich dieses schöne Wortprotokoll bekommen aus einer Sitzung, in der Politiker einen Juristen eingeladen hatten, der sich äußern sollte zu den Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens. Und in diesem Wortprotokoll, das dann veröffentlicht wurde, also man hat sich da quasi eingeschaltet in diese Online-Konferenz, Sitzung, ja. Und hat da alles brav mitnotiert, kam ja schon raus, dass die Partei bzw. eben der Experte auch davon ausgehen, dass die Substanz nicht reicht für ein Verbot. Und in Thüringen gibt es eine spezielle Sorge. Das ist die Sorge, dass es ja gar nicht die Gesamtpartei betreffen müsste, sondern eben diesen Teilverband, also diesen Parteiteil Thüringer Landesverband. Aber auch da ist das eigentlich juristisch nicht so einfach zu machen. Da habe ich mich belehren lassen oder unterrichten lassen. Man muss dann dennoch zuerst die Bundespartei angreifen und ihr Verbot fordern. Und kann dann im laufenden Prozess auf diese Teilorganisation umschwenken. Mhm. Und selbst Eilverfahren und so weiter dauern da also jetzt nicht 2 Wochen, ja, sondern das sind also mindestens ein Jahr, anderthalb, keine Ahnung. So. Wenn es dazu käme, wäre es verheerend. Mhm. Alle Mandate weg, die ganzen Bezüge, die man sich erarbeitet hat, weg. Alle Mitarbeiter arbeitslos, also wirklich von heute auf morgen. Da gibt es überhaupt keine Übergangsfrist oder irgend sowas, das ist dann einfach alles weg. So. Also ist das eine Drohung, die, wenn man sich da hineinsteigert, auch wirklich ein schwarzes Loch ist. Ja. Aber wägen wir ab, lassen wir uns lähmen, machen wir nicht weiter, machen wir bestimmte Dinge nicht mehr, weil dieses Verbot nicht ausgesprochen wird, weil die Drohung aufgebaut wird. Oder sagen wir, wir ignorieren das und tun einfach das, was dran ist und das, was uns die Möglichkeit eröffnet. Mhm. Diese Potenz, die in Thüringen jetzt da ist und so weiter. Ich bin für Zweites. Mhm. Ja.
Ich denke, durch das Kompaktverbot und diesen morgendlichen Überfall, das Bild mit dem Bademantel von Jürg Elsässer ist ja mittlerweile weltbekannt, haben alle gesehen, dass der Staat, wenn er will, schon zuschlagen kann. Dass der dann natürlich schon auch präsent ist, dass der alles mitnimmt, weil einfach in einer Nacht- und Nebelaktion ein Verbot ausgesprochen wurde. Das geht jetzt bei der Partei nicht so einfach, aber wenn es ernst wird, dann wird auch ernst gemacht und das ist nachvollziehbar, dass aus Ängsten der bürgerlichen Existenz natürlich hier Leute verunsichert sind, aber ich glaube, letzten Endes wird es ja nichts bringen, jetzt irgendwo klein beizugeben, weil wenn wir eines gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dann ist es doch, dass das System ja nicht auf Zurückweichen positiv reagiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, der Herr Kubitschek hat jetzt da einmal weniger von Umvolkung gesprochen oder hat einmal weniger irgendetwas zur Geschichte gesagt, sondern die Dinge, die gefallen sind, die gesagt wurden, die sind auf ewig notiert und man versucht vorwärts zu preschen. Und bei jeder erkennbaren Schwäche einer kritischen Struktur gibt sich dann der Angreifer noch angriffiger.
Genau, also das ist ein Gesetz und deswegen bin ich ja auch dafür, sich von solchen Dingen überhaupt nie beeindrucken zu lassen. Also diese Salamitaktik, dass man sagt, gut, wir haben verstanden, die ersten beiden Scheiben, die sind ranzig, die müssen wir abschneiden, aber die restliche Wurst schmeckt dann auch den Altparteien, das ist nicht so. Mhm. Die machen weiter, bis die AfD marginalisiert ist oder bis sie meinethalben auf eine Dimension zusammengeschnurpselt ist, wo man sie dann so als Mehrheitsbeschaffer vielleicht irgendwie brauchen kann, vielleicht das, was man mit Lucke auch vorhatte und so, was aber zum Glück nicht so kam. Das ist ganz klar, aber schauen Sie selbst, wir haben ja nach diesem Kompaktverbot oder diesem Verbot, das ja dann zum Teil jetzt revidiert werden musste, für 2 Wochen im Grunde nicht mehr normal gearbeitet bei uns im Verlag, sondern uns überlegt, also was sind Vermögenswerte, was tun wir, wenn die einreiten, was müssen wir in Sicherheit bringen, kann man das überhaupt in Sicherheit bringen, gibt es Dinge, die wir anders machen müssen, um sowas zu verhindern. Also selbst wir haben über diese Fragen intensiv nachgedacht und das war eine Lähmung eigentlich dessen, was man zu tun hat, eine Zeitschrift und einen Verlag zu führen. So, die Stimmung ist mittlerweile natürlich längst wieder eine andere, aber das bleibt alles nicht ohne Eindruck und ohne Wirkung. Vorteil einer Partei, haben Sie selber schon angesprochen, ist, dass sie nicht so rasch verboten werden kann, wie das ein Verein wie unserer, wie unserer gewesen wäre, den wir ja aufgelöst haben, oder wie das meinethalben auch so ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie unser kleiner Verlag ist und so weiter. Das schützt die Partei auf eine bestimmte Art und Weise. Ich sehe aber das Problem oft auch darin, dass man sich in diesen Fragen von Juristen beraten lässt, die es ja am Ende auch nicht wirklich sagen können, wie es kommen wird. Ja. Also die können ja nicht eine 2 plus 2 gleich 4 Rechnung aufmachen, sondern das ist immer eine krumme Zahl. Mhm. Und die neigen im Schnitt dazu, ihnen ja für jeden Eventualfall eine Versicherung zu empfehlen oder aber wohlgefälliges Verhalten, weil sie sagen, also wenn das und das und das nicht geschehen wäre, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Mhm. Ja, und ich meine eben, in dieser ganzen Verbotsdebatte sollte man sich mit juristischen Gutachten vielleicht unterrichten lassen oder informieren lassen, aber es ist am Ende eine politische Entscheidung, was man tut. Mhm. Ja, welches Vokabular man pflegt, wie angriffig man ist, wie grundsätzlich man wird, welche Wege man innerhalb und außerhalb des Parlaments sucht, wen man unterstützt und wie man frontal in die Öffentlichkeit geht, um die Strukturen hinter dieser ganzen Bedrohungslage und dieser Dauerkriminalisierung klarzumachen. Mhm. Das kann ein Jurist im Grunde nicht tun. Ja.
Auf eins wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf 1. Überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden.
Sie haben jetzt dieses Klima der allgemeinen Angst in widerständischen Kreisen, das geht ja weit über die Partei natürlich hinaus. Spätestens mit Corona hat jeder erkannt, dass wenn er sich kritisch äußert, eine Hausdurchsuchung bekommen kann, wenn er den falschen Schwachkopf nennt, eine Durchsuchung bekommen kann. Jetzt sind, wo es um Verbotsverfahren geht, wo es um Angst geht, wo es um Manipulation geht, in Deutschland die Geheimdienste nicht weit. Wir konnten jetzt recherchieren im Zuge dieses Skandals um die angebliche Terrorgruppe Sächsische Separatisten, dass neben einem V-Mann-Spitzel, also einem verdeckten Ermittler des Verfassungsschutzes, auch ein Agent des FBI, der amerikanischen Dienste mit eingebunden war und dort die Beweise gesammelt hat. Und die Beweise, soweit wir Akteneinsicht erhalten haben, stützen sich auf die Aussagen dieser 2 staatlichen Mitarbeiter. Jetzt sind die sächsischen Separatisten auch regional von Ihnen nicht so weit entfernt. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Geheimdienste sehr aktiv sind aktuell und haben Sie vielleicht auch persönliche Erfahrungen oder Kontakte zu diesen Strukturen, also nicht zu den Geheimdiensten, sondern zu diesen angeblichen Separatisten gehabt?
Also zu den Separatisten, über einen jungen Mann, das ist ausgerechnet derjenige, der auch mit einer Schussverletzung im Kiefer im Krankenhaus liegt.
Der AfD-Mann ist das, ja.
Der war Schatzmeister der Jungen Alternative in Sachsen, war, glaube ich, auch im Kreistag in Grimma, also Sachsen, für die AfD. Und der war einige Male auf Akademien bei uns mit seiner Frau, die ja jetzt mit ihrem kleinen Kind erst einmal alleine da sitzt, weil er im Krankenhaus liegt, beziehungsweise dann, wenn er genesen ist und die Information lautet, also dass er aus dem Gröbsten raus ist, aber vermutlich eben doch am Kiefer bleibende Schäden davontragen wird, also dann verlegt wird zu seinen anderen Mitangeklagten nach Karlsruhe, weil das ja etwas ist, was die Generalbundesanwaltschaft an sich gezogen hat, weil es eben um eine sogenannte terroristische Vereinigung geht. Und die sind eben allesamt nach Karlsruhe gebracht worden, weil dort das Gefängnis ist für die Untersuchungshaft auf dieser Ebene. So. Und ich habe das auch in einem Beitrag beschrieben. Ich kenne ihn als ruhigen, sehr bodenständigen Handwerker, der liest, aber das Lesen nicht überbewertet. Also er eben sagt, Theorie ist das eine, praktisches Leben und anpacken, Strukturen aufbauen, eine Familie gründen, Selbstversorgungsversuche und so weiter ist das andere. Was alles schon so halb kriminalisiert wird, indem man das Ganze Preppern nennt und autark sein und jenseits der staatlichen Strukturen irgendwie durchkommen. Und dabei ist es das, was meine Großmütter mit ihren Gemüsegärten und ihrer Kleintierhaltung alle gemacht haben. Mhm. Was wir ja selber auch so ein klein bisschen versuchen, weil es uns Spaß macht. So. Und man kann da jetzt spekulieren. Also warum wird so eine Gruppe ausgehoben? Also erstmal, das Material kommt zum größten Teil von Leuten, die Interesse daran hatten, diese Gruppe sozusagen scharf aufzuladen, verbal. Die haben ja noch nichts getan. Da gibt es ja nichts Konkretes, sondern alles nur verbal oder zusammengepflückt. Da haben zwei einen Jagdschein, einer vielleicht Sportschütze, dann haben sie Tarnfleck und am Herrentag sind sie nicht mit dem Bollerwagen voller Bier losgezogen, sondern haben mal gesagt, komm, Stiefel an, wir laufen mal, bis wir nicht mehr können. Und dann sind es halt 60 Kilometer geworden oder irgend sowas. Mhm. Also was junge Männer machen halt. Mhm. Ja. Spekulation ist, dass man hier in Sachsen der CDU noch einmal deutlich gezeigt hat, dass mit der AfD nicht koaliert werden kann, weil die eben Verbindungen in eine vermeintliche Terrorgruppe hinein hat. Mhm. Und das ist immer nur eine reine Spekulation. Ja. Ja, warum kommt das jetzt und warum in dieser Massivität? Wissen Sie, das heißt, Terrorgruppe heißt ein Jahr Materialsammlung in U-Haft bis zur Anklageerhebung, mindestens ein Jahr Verfahren, das sind 50 Verhandlungstage, keine Ahnung, und dann das Angebot eines Deals, so läuft es normalerweise. Also wenn ihr hier unterschreibt, dass das so war, stufen wir es runter auf kriminelle Vereinigung, das bedeutet, das sind dann maximal 2,5, 3 Jahre, das heißt, im Grunde könnte dann gehen.
Schon abgesessen, könnte gehen.
Ja, und wenn nicht, dann nicht. So. Und was diese Thesen noch so ein bisschen stützt, ist, dass er dann 2, 3 Tage später einer der Köpfe und auch der Ausbildungsverantwortliche von dieser Hammerbande gefasst wurde. Ja? Linksextreme Szene, wo man davon ausgehen kann, dass die Polizei oder die zuständigen Strukturen ja schon sehr viel länger wussten, wo der sich aufhält.
Ja? Das wurde abgewartet.
So. Also das heißt, dass das im Grunde wie so eine Art: Ihr schießt hier rein, jetzt schießen wir mal hier rein. Mhm. Ja, also und was bleibt am Ende unterm Strich? Mhm. Beschädigtes Leben. Mhm. Ja? Das sind 8 junge Männer, die im Gegensatz zu diesem Hammerbandenschiff nichts gemacht haben. Die sind nirgends eingeritten, haben jemand mit Hämmern die Fußgelenke zerschlagen oder auf den Kopf eingedroschen, bis derjenige bewusstlos war oder so. Die haben nichts gemacht. Mhm. So. Beschädigtes Leben. Ja? Mhm. Junge Frauen mit Kind, die jetzt alleine da sitzen. Mhm. Niemand weiß, wann kommen sie wieder raus. Ja. Niemand weiß, was machen die hinterher. Niemand weiß, mit welcher Klatsche kommen die aus dem Gefängnis. Ja. Das ist ja jetzt nicht ohne 2, 3 Jahre da rumzusitzen und sich zu überlegen, was tue ich mit meinem Leben. Mhm. Ja? Und wenn das jetzt alles so im Grunde so dieses Klein- oder Großgeheimdienstspielchen ist, das über solche Biografien hinweggeht, über solche junge Männer hinweggeht. Also ich bin da immer ganz vorsichtig, was so die Spekulationen anbelangt. Aber alles in allem ist das eine Art Staat, der mir nicht gefällt. Mhm. Also überhaupt nicht. Ja. Weiß nicht, ob Sie mehr Informationen haben, aber das ist das, was
also
wir so spekulieren.
Die Informationen, die wir haben, decken sich genau mit dem. Es geht ja sogar so weit, dass sich bei diesem Schusswechsel oder beziehungsweise bei dieser Schussverletzung, unseren Quellen zufolge, sich die Polizei auch nicht entsprechend erkenntlich gezeigt hat, dass es sich um einen Polizeieinsatz handelt. Und wenn jemand in der Nacht bei einem einreitet, dann ist das natürlich gerade als politischer Aktivist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, gerade wenn man Frau und Kind zu Hause hat. Was wir auch wissen von Seiten der Anwälte ist, dass sich die betroffenen Angeklagten untereinander nicht mal alle kannten. Also das kann auch vor Gericht angeblich nachgewiesen werden. Aber wie Sie sagen, der Schaden ist ja angerichtet. Das Verfahren wird sich ewig ziehen. Die sogenannten Reichsbürgerputschisten, der in den Medien Rollatorputsch genannt, die sitzen ja jetzt auch schon längst weit über ein Jahr in Untersuchungshaft. Da ist ja auch kein Ende in Sicht. Also das wird sich endlos ziehen. Man wird diesen Fall immer wieder thematisieren, wird ihn gegen die Opposition, im Speziellen jetzt bei der kommenden Wahl auch gegen die AfD einsetzen. Und der Schaden bei den Personen ist angerichtet. Mhm. Also die sind auf ihr Leben lang stigmatisiert, egal was da rauskommt. Und wenn jemand mit einer Terrorgruppe hier in Verbindung gebracht wird, dann ist es sehr schwierig für den wieder zivilgesellschaftlich Fuß zu fassen. Ich glaube aber, dass wir insgesamt erkennen müssen, dass die Geheimdienste ein großes Interesse haben, dass es hier zur Eskalation kommt. Wir haben beispielsweise mit dem EU-Abgeordneten Bistron gesprochen, der gesagt hat, ja, es gibt ganz eindeutige Indizien, dass die Geheimdienste auch bei der EU-Wahl schon wesentlich mitgemischt haben, um kritische Leute, den Max Grah oder ihn, abzuschießen, um ihm sozusagen Landesverrat zu unterstellen. Da gab es ja dann die Titelseite im Spiegel. Und Sie haben das NPD-Verbotsverfahren angesprochen. Die NPD, also die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, da gab es ein Verbotsverfahren vor vielen Jahren. Und das Verbotsverfahren konnte nicht durchgeführt werden, weil so viele V-Leute, Staatsbedienstete in der Partei eingeschleust waren, wo man dann nicht mehr wissen konnte, welche schlimmen Aussagen hat der Staat getätigt und welche wirklich die Parteimitglieder, die echten, die nichtstaatlichen. Wie schätzen Sie denn das ein? Wie viele Geheimdienstleute sind denn da in der Gegend? Kann man da von irgendeiner Zahl oder so sprechen? Ich habe jetzt beispielsweise von jemandem aus Militärkreisen gehört, dass er sagt, sowohl die amerikanischen Dienste, also jetzt CIA oder Mossad, die sind in Bataillonsstärke in Deutschland im Einsatz. Da sind so viele Menschen, die irgendwo unter der Oberfläche mitwirken, dass man das gar nicht abschätzen kann, wie viele das sind. Ich habe den Hans-Georg Maaßen gefragt, den ehemaligen Verfassungsschutzchef, wie viele Leute denn uns über Telegram real bespitzeln, eingeschleust sind. Da darf nichts dazu sagen. Was glauben Sie denn, wie viele da...
Ich kann das auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Behörden ja alle aufgepumpt worden sind in den letzten Jahren und dass ein Großteil dessen, was da dazugekommen ist, im Kampf gegen rechts eben aktiv ist. Und das ist ja dann sofort strukturell oder systemisch klar, dass hier jeder Stein zwei- oder viermal umgedreht wird, der da liegt, und einer drunter schaut und nochmal drunter schaut und irgendwas finden muss und irgendwas konstruiert und irgendetwas berichtet, weil er ja seinen Arbeitsplatz rechtfertigen muss. Mhm. Also jeder von denen muss ja in irgendeiner Weise etwas Relevantes tun, sonst zeigt er, er ist überflüssig. Mhm. Und das alleine bedeutet, dass es sozusagen immer mehr Bespitzelungen, immer mehr auch fast skrupellose Infiltration gibt und immer mehr Ergebnis, wobei dieses Ergebnis eben dann so eine Mischung aus Anhaltspunkt und Fantasieprodukt ist. Wir haben jetzt mittlerweile von Fällen gehört, Anwerbeversuche junger Leute, junge Frau, junger Mann, die angeworben werden sollen, die man unter Druck setzt.
Wie läuft sowas ab?
Also, dass einfach zwei Leute, die meistens Müller und Schmidt heißen, auftauchen, also auch an der Privatwohnung oder beispielsweise jemanden abfangen auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit oder im Sportverein und um ein Gespräch bitten, beziehungsweise dieses Gespräch einfach zu führen beginnen. Ja? Und da ist ja dann diese Angst vor der Behörde, auch eine, die Leute dazu bringt, zunächst zuzuhören. Also die könnten ja auch einfach sagen, wissen Sie was, also hier ist die Tür oder hier ist der andere Bürgersteig oder ich rufe jetzt einmal sehr laut hier und dann lassen Sie mich bitte in Ruhe. Mhm. Sondern das ist ja dieser Grundrespekt vor der Institution und diese Grundangst, jetzt ja keinen Fehler machen zu dürfen, weil es vielleicht so richtig bitter enden könnte. Mhm. Ja, und dann wird darauf hingewiesen, dass man weiß, wer man ist und welche ja. Position man hat. Und dann wird normalerweise appelliert an das staatsbürgerlichen Grundanstand. Also sagt, schauen Sie her, Sie sind hier bei der Stadt angestellt und da gehört es sich für Sie, auch mit unserer Behörde zusammenzuarbeiten. Mhm. Oder Sie sind noch nicht lange bei diesem Arbeitgeber und vielleicht interessiert er sich tierisch dafür, dass Sie in der AfD die Rolle spielen oder bei der Identitären Bewegung oder schon auf Akademien in Schneroda waren oder weiß der Geier was. Also so eine Mischung aus Appell an die notwendige staatsbürgerliche Pflicht zu denunzieren, mitzuarbeiten, die Demokratie zu verteidigen auf der einen Seite und dieser latenten Drohung, das Umfeld aufzuhetzen, das dann sozusagen dafür sorgt, dass man seinen Arbeitsplatz verliert oder vielleicht im Verein nicht mehr mitspielen darf oder und so weiter und so fort. Diejenigen, die davon erzählen, sind ja diejenigen, die dann auch immun sind. Sonst würden sie es nicht erzählen.
Aber wie viele erzählen es nicht?
Wie viele erzählen es nicht? Und das wissen wir einfach nicht. Und das ist natürlich wieder so ein Punkt, wenn man 150 Studenten zu so Studientagen versammelt, wie wir das zweimal im Jahr tun, plus dann im Sommerfest 500, 600 unserer Leser, wie viele davon sind mittlerweile. Ja? Mhm. Man könnte sich davon jetzt verunsichern lassen. Man kann aber auch einfach einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, bitte, was wollen die berichten? Ja. Ja. Ja? Also jeder Vortrag wird veröffentlicht. Mhm. Die Gespräche am Tresen, am Abend, an den Tischen, bei einem Glas Wein, die sind völlig im Rahmen. Ja? Die sind mal lauter, mal leiser. Die sind mal spekulativ, mal faktenbasiert. Die sind vielleicht sogar voller politischer Romantik. Oder vielleicht hat auch einer mal eine dicke Lippe und erzählt, was er tun würde, wenn er den könnte, wie er wollte. Ja? Aber das ist alles gedeckt. Das ist alles Meinung, das ist alles Gefasel. Gefasel meine ich jetzt, wenn einer wirklich faselt. Weil wir alle wissen, junge Leute, ungeschütztes Sprechen, mal einen raushauen, das hat auch was Befreiendes. Mhm. Ja. Aber wir haben ja eine Hand drauf. Wir suchen uns die Leute aus, die kommen. Mhm. Wir haben auch schon Leute verwiesen von unseren Akademien, die uns nicht gefallen haben, von denen wir so den Eindruck hatten, die sind nicht koscher. So. Also führen heißt, bei jungen Leuten einfach sagen, solange das verbal ist, im Rahmen ist und so weiter, und man intervenieren kann und sagen, jetzt denk nochmal ganz genau drüber nach, was du gerade gesagt hast. Ist das denn irgendwie gedeckt und so weiter? Dann kann der VS dort mit 5 Leuten sitzen und das von mir aus alles protokollieren. Und dann hinterher unsere YouTube-Videos auswerten, unsere Publikationen lesen. Es ist alles da, es ist alles transparent und offen. Und deswegen ist unsere Konsequenz aus all diesen Fällen, von denen wir hören, immer die, weitermachen, fast überoffen darüber reden, dass es sowas gibt, dass der Staat also anscheinend diese Methoden braucht ja, und dass er uns aber an nichts hindern wird. Also an keiner Publikation, an keinem Vortrag, an keiner Versammlung und nicht an dem, was wir für unser Lebenswerk halten. Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt haben sich generell die widerständischen Gruppen in ganz Europa, muss man sagen, ja wenig beeindrucken lassen von der Staatsgewalt, die durchaus auch während der Corona-Zeit offen zur Schau gestellt wurde. Wir hatten jetzt wieder Jahrestag, Wasserwerfer auf die Demonstranten, knüppeldick gab's Schläge auch gegen Frauen und Kinder auf Demonstrationen bei Leuten, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind. Wer das Grundgesetz hochgehalten hatte, lief Gefahr, festgenommen zu werden. Heute ist jeder rechtsextrem, der Deutschland deutsch erhalten will, der keinen Krieg will, der vielleicht gegen die Klimahysterie ist. Es gibt eine absolute Zuspitzung des Regimes auf der einen Seite und alle, die das so, diese Transformation so nicht mitmachen wollen. Glauben Sie, dass vielleicht das als Abschlusskomplex jetzt bis zur Bundestagswahl noch so Dinge geschehen werden, die maßgeblich, also ich sage jetzt mal so False-Flag-Operationen seitens Geheimdiensten oder politischer Gegner. Wir hatten den Jahresbeginn mit dem sogenannten Geheimdiensttreffen von Potsdam, wo ja nie endgültig geklärt wurde, wie war denn der Geheimdienst wirklich auch mit involviert, zumindest das von George Soros mitfinanzierte Korrektiv war ja maßgeblich verantwortlich für diese, für diesen inszenierten Skandal. Wir haben jetzt als letztes Ereignis die sächsischen Separatisten. Dazwischen liegen viele kleinere Ereignisse. Glauben Sie, dass da noch was Größeres kommen wird, um einen Wahlerfolg der AfD zu sabotieren?
Also ich gehe davon aus, habe keine Ahnung woher, also woher der Schlag kommen wird oder wen es treffen wird. Aber ich gehe davon aus, dass was kommen wird. Mittlerweile muss man das so sagen. Und das Schlimme ist ja, das hat man jetzt auch in Thüringen nochmal gesehen bei dieser konstituierenden Sitzung des Landtags, dass ja die sogenannte Kontrollaufgabe, die die Medien, auch die staatlich finanzierten Medien eigentlich haben, dass dieser Auftrag nicht erfüllt wird, sondern dass es im Grunde Regierungsmedien sind, die verstärken oder sogar fordern, mindestens aber ventilieren, was sich gegen die eigentliche Opposition richtet, und zwar im Parlament und außerhalb des Parlaments. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, also weil man einfach nicht genügend Zeit hat, wenn dieser Schlag kommt, eine ausreichend starke gegen Öffentlichkeit aufzubauen. Mhm. Für die eigenen Leute, für diese Stammwählerschaft, um jetzt wieder auf Parteidimension zu sprechen, reicht es aus?
Geht es mittlerweile?
Ja. Geht es. Da sind Sie da, da sind andere da. Es geht ja auch darum, immer diejenigen zu erreichen, die kurz davor sind zu wechseln. Also kurz davor sind, ihr Kreuz an der anderen Stelle zu machen oder ihr Alltagsverhalten zu ändern und zu sagen, also hier haben wir es jetzt mit einer Form von Repression oder von Kriminalisierung zu tun, die wir in unserer Nachbarschaft so nicht dulden wollen. Diese Leute sind anständig und das werden wir jetzt hier äußern, auf der nächsten Schülerversammlung oder Schulversammlung oder im Verein und so weiter und so fort. Und die werden immer wieder sozusagen zurückgerissen, ne? durch dieses Konzert aus Exekutive, Judikative und Medien. Ja? Und das halte ich für immer noch das scharfe Schwert, das der Gegner hat. Und er wird es einsetzen. Mhm. Ja. So, das wird an diesem Sockel nichts mehr ändern, den die AfD sich erobert hat. Also wir reden jetzt immer nur über Wahlen. Ne? Mhm. Sondern, aber es macht eben diese notwendige Ausweitung so schwierig. Ja. Mhm. Und da muss ich hier fast fragen, ne? Corona war ja nun ein Verstärker, also auch für ihren Sender und so weiter. Aber mich berührt das seltsam, dass die Leute immer noch auf den Rechtsstaat hoffen. Also wir haben doch jetzt alle gelernt, dass dieser Rechtsstaat uns im Zweifelsfall oder im Ernstfall vor gar nichts schützt. Ja. Also vor gar nichts. Das ist der ist ja dann in dem Moment das Papier nicht wert, auf dem er notiert ist. Mhm. Ja, oder sehen Sie da, wissen Sie, diese Prozesse, die dann 3, 4, 5 Jahre dauern und man hat dann irgendwann Recht oder also Halbrecht, aber das interessiert ja nicht für den entscheidenden Schnitt, der im Moment geschieht. Im Moment ist dann Ballweg weg im Knast. Ja, genau. Und kann nicht mehr agieren. Ja. Dass er irgendwann Recht bekommt oder auch nicht.
30 Verhandlungstage oder mehr anberaumt. Also
da ist aber dann der Kairos, der Augenblick vorbei, in dem man noch eine Demo gebraucht hätte mit ihm als Frontfigur oder. Mhm. Und das muss doch jetzt irgendwann mal begriffen werden. Es geht nicht um Recht, es geht um Macht.
Ja.
Ändern wird sich erst was, wenn eine AfD-Regierung sagen kann, so Freunde, und diese 300 VS-Mitarbeiter, die schalten uns einfach ab, die brauchen wir nicht. Genau. Die gehen jetzt alle in die Produktion, um mal mit DDR-Vokabular zu sagen. Wir brauchen überall Leute. Ihr findet eine einzige Marktlücke, wenn ihr nach Deutschland guckt, aber euer Job ist hiermit beendet.
Brauchen wir nicht. Ich denke, ich sehe es genauso. Ich glaube, dass aber die Anzahl derer, die diesem Rechtsstaat nicht mehr vertrauen, täglich zunimmt. Weil die Fehler, die sich dieser Staat in seiner totalitären Vorangehensweise leistet, so offenkundig sind, dass man täglich immer mehr Leute verprellt. Auf verschiedenen Ebenen. Ob es im Bereich von dubiosen Gesetzen, Heizungsgesetz, im Bereich des Bankenwesens, im Bereich der Bildung, der Erziehung, der öffentlichen Medien, diese ganze Gender-Geschichte, Trans-Schwimmer bei den Wettbewerben oder Trans-Boxer, Männer gewinnen gegen Frauen im Frauenwettbewerb, diese Vorschriften bei den Toiletten und so weiter. Das nimmt derartige skurrile Ausmaße an, dass ich glaube, dass die Zahl derer, die auf dieses System insgesamt hoffen, täglich schwindet. Ja? Und jeder muss seine Erfahrungen damit machen. Und wenn das in Thüringen 30-40% schon der Menschen sind, dann ist ja das schon an der Kippe. Und wenn es in gewissen westdeutschen Regionen halt nur 10% sind, dann muss dort eben der Leidensdruck noch erhöht werden. Das sehe ich so. Manche werden es vielleicht nie kapieren. Das muss man auch so vielleicht sehen, weil gewisse tiefen psychologische Eingriffe so weit gehen können, dass man alles verleugnet. Wir kennen das von verschiedenen Tätersyndromen, dass man dann trotzdem noch immer den Täter
und gut einschätzt. Das sieht man ja an den Wahlkohorten. Ja? Also die ältere Generation hat ja sozusagen in Thüringen den eigentlichen Durchmarsch der AfD versaut, obwohl es ja schon einer war.
Ja.
Und das liegt natürlich daran, dass diese ältere Generation ganz und gar BRD sozialisiert ist. Also wissen, was ich damit meine. Die einfach darauf vertrauen, dass es einen Unterschied zwischen CDU und SPD gibt, der wählbar ist und der sich auch dann in einer unterschiedlichen Politik niederschlagen wird, während junge Wähler mittlerweile fast zynisch schauen. Ja. Und dazu noch eins. Ich war jetzt mal 2-3 Tage wandern mit Höcke, also haben wir mal gemacht, um in völliger Ruhe auch reden zu können über Politik natürlich, aber auch über ganz andere Dinge. Das war, er ist ja auch ein großer Leser und so weiter und so fort. Und in der politischen Diskussion, mit ihm oder im Gespräch, ich auch immer sehr viel lerne dabei, da kam eine sehr interessante Sache raus, weil sie eben von dieser Staatsferne sprechen, die zunimmt, die der Bürger, der eigentlich weiß, er muss selbst zurechtkommen. Der Staat wird's für ihn nicht richten können und will es im Zweifelfall auch gar nicht, sondern wird ihn sogar noch gängeln oder kriminalisieren. Ja? So hat Töcke gesagt, dass dieses Phänomen sehr spürbar ist und dass es also im Wahlkampf nicht nur darauf ankam, die Alternative gegen den Block der Altparteien und dieser Pseudo-Neupartei BSW zu positionieren, sondern vor allem die eigenen Leute nochmal davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, zur Wahl zu gehen. Das heißt also, sich doch am System zu beteiligen. Weil die Neigung, sich an diesem System gar nicht mehr zu beteiligen, immer größer wird. Die sagen also, die Wahl, völlig egal, da ist jede halbe Stunde im Garten mit dem Spaten oder Nachbarschaftshilfe
eingesetzt.
Oder Gespräch mit guten anderen Eltern über die Schule so sinnvoller als dieses eine Kreuz. Und das ist schon eine Erosion. Also es gibt so eine Erosion, die den Deutschen eigentlich nicht nahe liegt, weil er eben doch auf den Staat vertraut und fast staatsfixiert ist in seinem ganzen Volkscharakter. Ist er ja einer, der fast diesen rundum Staat braucht, also diese institutionalisierte der Lebensbewegung, ja, oder der Lebensäußerung. Und das ist eine echte Substanzerosion, die jetzt zu beobachten ist.
Ja, das ist die sogenannte Delegitimierung des Staates, die Regierungspolitiker selbst vorantreiben, indem dass sie in den Leuten Ekel erzeugen, die sich dann nur mehr abwenden können.
Und das ist auch nicht schnell reparabel. Ja, also das, die AfD jetzt als Partei, die dann sagen würde, schaut, jetzt könnt ihr wieder darauf vertrauen, dass wir oder dass der Staat oder dass die Verwaltung das tut, wozu sie eigentlich... Das ist nichts, was bei den Leuten sofort verfangen würde.
Ja, ja. Vertrauen wird viel länger aufgebaut als kaputtgeschlagen. Das ist vollkommen klar. Genau. Ich darf eine letzte Frage abschließend noch stellen mit positivem Ausblick. Nämlich, ich habe gesagt, Wahlen sind auch immer so Meinungsumfragen, Stimmungsbarometer. Jetzt haben bei den vergangenen Wahlen die jungen Menschen komplett anders gewählt wie in den 10 Jahren zuvor. Als die jungen Menschen zu Fridays for Future gegangen sind, sich mit Greta Thunberg jetzt nicht für Palästina, sondern für das Klima eingesetzt haben, als sie für quasi eine Klimaveränderung oder eine bessere Klimapolitik, wie die das dargestellt haben, sich engagiert haben, haben die Systemmedien gesagt, das ist so ein Überlebenskampf der Jugend, dass sie erkennen, dass unsere Erde bald zu brennen beginnt, wie das Guterres gesagt hat, und wir müssen jetzt was tun. Ist diese Gegenbewegung, dass man jetzt nicht mehr grün wählt, sondern als Protest oder aus Überzeugung AfD wählt, als rechte Oppositionspartei, ist das vielleicht auch das Pendel, das zurückschlägt in einem Selbsterhaltungstrieb?
Also mit Sicherheit. Das, was junge Leute zu AfD-Wählern macht, das ist natürlich eine Mischung aus genialer Jugendansprache, für die, also muss man nochmal den Namen sagen, vor allem Maximilian Krah stand in Thüringen, aber eben auch wiederum Höcke und so weiter. Sie erinnern sich an diesen Motorradkurser, diese Simpson-Tour, die aus diesem Mofa, also diesem kleinen Motorrad, sowas wie ein Lebensgefühl macht. So, auf der einen Seite und dann ganz klar diese Wahrnehmungsdissonanz. Also man kann als junger Mensch nicht auf Dauer von seiner eigenen Wahrnehmung verbal weggeholt werden. Mhm. Also Wahrnehmung ist Wahrnehmung, Alltagserfahrung ist Alltagserfahrung. Und wenn es einem dann einer erklärt, dass es doch ganz anders ist als das, was man gerade gespürt oder wahrgenommen oder gesehen oder mitgeteilt bekommen hat, dann mag das für eine gewisse Zeit funktionieren, dann überprüft man seine eigene Wahrnehmung. Aber irgendwann ist die Wahrnehmung stärker. Und dann wird klar, hier läuft etwas so aus dem Ruder und so falsch und die Angebote von Grün oder von Links sind so verlogen und auch weit weg und rein theoretisch und überhaupt nicht gedeckt durch das, was ist, dass man sich davon entfernt und sagt, gut, wer erzählt mir das, was ich sehe, naheliegender oder vielleicht sogar plausibel. Und das ist natürlich etwas, was den Linken, sage ich jetzt mal pauschal, auf die Füße gefallen ist. Die haben sich ja stark gemacht für dieses Jugendwahlrecht, weil sie davon ausgingen, dass wer als junger Mensch nicht links ist, wie geht der Spruch, wer jung ist und nicht links, lebt nicht. Und wer alt ist und noch links, ist ein Trottel oder irgendwie so. Also ich glaube, das ist viel, viel griffiger. Ich kriege es jetzt nur so hin. Ja. Und plötzlich ist es eben anders. Ja. Wieder ein bisschen Wasser in Wein. Da bin ich ganz der Meinung meines alten Mitstreiters und Freundes Erik Lehnert, der mit mir ja zusammen das Institut für Staatspolitik führte, das es nicht mehr gibt. Und die Zeitschrift Sezession verantwortet und so weiter. Der hat gesagt, das ist zwar jetzt alles schön für uns mit diesen jungen Leuten, er ist aber überhaupt der Meinung, dass 16-, 18-, 20-Jährige gar nicht wählen sollten, solange sie in ihrem Leben noch keine Lebensentscheidung treffen mussten, für die nicht die Eltern gerade standen. Mhm. Ja? Also die noch keinen Euro verdient haben, noch keine Berufserfahrung haben, noch keine Familie gegründet haben, noch nicht für ein Kind verantwortlich gewesen sind, für irgendetwas verantwortlich, was wirklich wehtut, wenn es schief geht. Mhm. So, wieso sollen die jetzt wählen dürfen? Mhm. Und dieser Meinung bin ich am Ende auch. Mhm. Da sind wir wieder weg von der Partei. Mhm. Sagen, rechtes Grundgefühl, Lebensgefühl, sehr, sehr gut, wenn es früh einsetzt. Ja, aber lasst mal den Wahlzettel stecken, das reicht dann aus, wenn ihr auf eine gewisse Lebensleistung zurückblicken könnt.
Ja. Da müsste man dann bei der heutigen Gesellschaftsstruktur wahrscheinlich das Wahlalter auf 35 hochstufen,
genau,
weil es halt ganz viele Leute gibt, und die bis dahin noch nicht auf eigenen
Beinen. Und es vielleicht bei 65 wieder abknipsen müssen.
Genau.
Sagt, ihr werdet jetzt ernährt, ihr müsst nicht mehr für das arbeiten, was ihr jetzt bekommt im Alter. Also lasst mal bitte diejenigen wählen, die hier gerade stehen müssen, für die Jungen und für die Alten. So. Alles denkbar, übrigens auch alles von der, nicht nur Meinungs-, sondern auch Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt. Ja? Über Demokratie in verschiedenen Formen darf man nachdenken.
Ja. Ich denke, man muss auch in jeder Form darüber nachdenken. Es ist auch gut so, wie es jetzt ist, aber man muss darüber sprechen und diskutieren dürfen. Das lassen wir uns auch mit Sicherheit weiterhin nicht nehmen. Verbotsdrohungen, Zensurdrohungen, Kontokündigungen hin oder her. Wir werden da weiter berichten und werden weiter über die Dinge frei sprechen, so wie wir es heute getan haben. Herr Kubitschek, danke für dieses ausführliche Gespräch über die verschiedensten Auswüchse unserer Zeit, aber auch über Chancen und Möglichkeiten. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Herr Magni.
Ja, und danke Ihnen fürs Dranbleiben. Danke, dass Sie auf 1 unterstützen. Wir können ja nur durchhalten durch Ihre Unterstützung und wir wollen weiterhin frei, unabhängig und alternativ berichten können. Das werden wir tun, solange Sie das wollen. Vom System lassen wir uns mit Sicherheit nicht abstellen. Wir haben ja heute einige Bedrohungsszenarien gezeichnet. Wir bleiben aber trotzdem ruhig und machen unsere Arbeit weiter. Die ist aufregend genug. Danke, bis zum nächsten Mal.